Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Außenseiter können also ganz wichtig sein für den kulturellen Fortschritt. Darüber haben wir gerade mit Jonas Engelmann gesprochen. Ich bin gespannt, ob das auch auf die Nerds zutrifft, diesen Typus des schrullig genialen Computerfreaks und seiner Rolle in der Popkulturgeschichte. Damit hat sich Anne-Kathrin Kohut in ihrem Buch auseinandergesetzt und ich freue mich jetzt, mit ihr verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Frau Kohut.
Hallo, Frau Gerg.
Sie zitieren gleich am Anfang Max Gold, der meinte mal, der Nerd sei ein Außenseiter ohne Pein. Aber wir haben ja auch gerade mit Jonas Engelmann drüber gesprochen. Ist er denn wirklich ein Außenseiter, der Nerd?
Also anders als Herr Engelmann würde ich definitiv sagen, dass es sich beim Nerd um ja so eine Spielart des Außenseiters handelt. Ich finde auch, dass er besonders mit der Formulierung Außenseiter ohne Pein sehr gut beschrieben ist, denn er ist so eine Art Außenseiter, ohne dass es ihn stört. Also er hat ja seine Geräte um sich und seine Beschäftigung und deswegen kann er sozusagen auch gut Außenseiter sein. Und ich finde, in dieser Formulierung merkt man auch schon, dass es bei dieser Figur, und das ist mir auch in meinem Buch immer wichtig gewesen, zu zeigen, dass es da ganz viele strukturelle Ähnlichkeiten gibt zu anderen Außenseiterfiguren und vor allem zu Figuren eben wie dem Künstler oder auch dem Genie. Und als ich mir sehr viele Autobiografien auch von den großen Computerpionieren angeschaut habe, also Leuten wie Paul Allen, Steve Wozniak, Bill Gates und so weiter, da kann man ganz klar sehen, dass sie an diese Genie-Außenseiter-Topoi anknüpfen, also sowohl was ihre Auserwähltheit betrifft, als auch ja, was so eine Mystifizierung der Kindheit betrifft und so weiter. Und deswegen würde ich sogar zugespitzt sagen, also ganz im Gegenteil zu Herrn Engelmann, der gesagt hat, das ist keine Figur, die sozusagen kulturelle Sachen produziert. Ich würde sagen, doch. Und er ist eigentlich sogar, also das, was der Gelehrte oder der Künstler für das klassische Bildungsbürgertum ist, das würde ich sagen, ist der Nerd für sowas wie das digitale Bildungsbürgertum und den Bereich des Hightech.
Sie beschreiben ja ganz am Anfang, ganz schön fand ich, wie Sie in Ihrer Jugend das Internet so erlebt haben, das Online-Sein als Parallelwelt im dunklen Keller zu Hause. War denn diese Anfangszeit des Internet tatsächlich auch so ein Paradies für Nerds?
Ich glaube schon, beziehungsweise ich untersuche ja auch immer ganz oft, wie über diese Figur geschrieben wurde, gesprochen wurde, Filme gedreht wurde. Und da lässt sich das schon relativ eindeutig so beschreiben. Also für den Nerd ist natürlich, er ist quasi, wenn wir uns den Teen-Movie anschauen oder die Teenager-Serien auf dem Schulhof, der Außenseiter, derjenige, der diskriminiert wird von den anderen, ich sage das mit Absicht so. Und natürlich, sein Zufluchtsort ist dann ja das Werkeln am Computer zu Hause, das sich zurückziehen. Und in dieser Zeit, die er dann da gewinnt, so das Narrativ, da entwickelt er dann natürlich bestimmte Innovationen und bestimmte Ideen, die dann später ja, ihn dazu bringen, auch eventuell Erfolg damit zu haben.
Wer ist denn so ein typischer Nerd? Haben Sie da so einen Liebling entdeckt? Weil die sind ja oft auch total sympathisch, gerade diese Außenseiter-Nerds, wenn Sie die Teenie-Komödien ansprechen oder überhaupt Teenie-Filme. Das sind ja doch meistens die, die man als Zuschauer eigentlich dann doch ganz gern hat.
Das stimmt. Hat sich ein bisschen verändert. Also man hatte sie nicht immer gern, aber also meine sicherlich liebste Figur ist immer noch Steve Urkel aus Family Matters. Ich glaube, eine Serie, die später 80er Jahre ausgestrahlt wurde oder Sitcom eher. Und Steve Urkel, ja, war auch sofort ein Publikumsliebling bei der gesamten amerikanischen, US-amerikanischen Bevölkerung. Was unter anderem auch viel damit zu tun hatte, dass er ein schwarzer Nerd war. Also das war zu dieser Zeit sehr überraschend, sehr ungewöhnlich, weil der Nerd eben natürlich auch für ja das Intellektuelle steht, also für Dinge steht, die sehr, sehr oft nicht durch People of Color verkörpert wurden. Und deswegen, ja, finde ich, dass es immer noch heute auch so eine innovative Figur war.
Und muss das eigentlich unbedingt immer ein Mann sein oder gibt es auch weibliche Nerds?
Es gibt fantastische weibliche Nerds, sehr viele. Ich mag besonders eigentlich Willow zum Beispiel aus Buffy the Vampire Slayer oder Clarissa auch aus den 90er Jahren aus Clarissa Explains It All. Also gerade in den frühen 90ern gibt es wahnsinnig viele tolle weibliche Nerds. Bis heute aber auch Issa Rae zum Beispiel und ihre Serie Awkward Black Girl. Und natürlich können sich im Endeffekt alle Menschen, also alle Frauen, Transpersonen, People of Color, jeder kann sich mit dem Nerd identifizieren. Und man macht das natürlich auch, sonst wäre es ja keine Sozialfigur, wie ich das Ganze nenne. Allerdings ja, würde ich schon sagen, dass trotzdem diese Personen dann immer als eine Abweichung von dieser Figur wahrgenommen werden. Also einerseits sprachlich hat man das schon, ne? Also man ist eben nicht ein Nerd, sondern ist dann explizit weiblicher Nerd oder schwarzer Nerd und so weiter. Aber auch durchaus inhaltlich, denn sehr oft, also das konnte ich beobachten in meinen Analysen von sehr vielen Filmen und Serien, wenn man sich die Frauendarstellungen anschaut, kommt der Nerd dann so zum Einsatz, um die Frau als nicht weiblich genug dastehen zu lassen. Oder aber eben, und heute würde ich sagen, ist das öfter der Fall, dass man dem gleich dann so eine emanzipatorische Geste unterstellt, obwohl das ja gar nicht unbedingt sein muss.
Jetzt schreiben Sie ja, dass sich die Figur des Nerds ohnehin total verändert hat, quasi vom hippiesken Weltverbesserer aus dem Silicon Valley zum hartherzigen neoliberalen Machtmenschen, so ungefähr steht es in Ihrem Text, also quasi vom hornbrillentragenden Technikfreak zum neuen Cool. Was hat das denn zur Folge?
Also zur Folge hatte das natürlich, also dieser Imagewandel an sich, dass diese Figur so eine Dominanz annehmen konnte überhaupt. Also das, was ich jetzt am Anfang auch des Interviews gesagt habe, dass es wirklich die Figur vielleicht irgendwie der, nennen wir es Digitalmoderne oder des digitalen Bildungsbürgertums ist. Und natürlich eine Figur, deren Verkörperungen, also deren Personen, die sich als Nerds klassifizieren, ja, die wichtigsten Positionen in dieser Gesellschaft zum Teil innehaben, weil es natürlich diejenigen sind, die die Konzerne leiten und ja, über den Alltag der Weltbevölkerung, um es sehr zuzuspitzen, bestimmen. Also das ist natürlich, es hat eine große Konsequenz und es hat dann auch insofern eben eine große Konsequenz, wenn sich dann nicht mehr alle mit dieser Figur identifizieren können, weil sie eben zum Beispiel ja männlich ist, weiß ist, dann genau, dann muss es vielleicht irgendwie eine Figur sein, die auch neu verhandelt wird. Und das wird es eben auch. Also seit einigen Jahren in US-Amerika schon seit den 90ern und bei uns jetzt aber auch mittlerweile setzt man sich schon relativ kritisch mit dieser Figur auseinander. Auf der anderen Seite kann man sehen, dass es diese Entwicklung gibt, dass man einfach alles und jeden als Nerd bezeichnet. Also es gibt auch so eine, ja, die Figur verliert auch so an Form und man merkt so, genau, das Fitnessstudio nennt sich Sportnerds. Ein Instagram-Account nennt sich Disney Nerd. Also es gibt so eine Aushöhlung auch.
Sie sagen ja dann auch, wenn alles als nerdig und cool gilt, dann soll man dann nicht den alten weißen Mann zumindest als Nerd in Pension schicken. Gibt es denn da in Ihren Augen Anwärter für die Nachfolge oder Anwärterinnen?
Ja, das ist eine interessante Frage, die mich auch zum Ende meines Buches viel beschäftigt hat, weil ich finde, was man erstmal feststellen muss, ist vielleicht, dass es sehr viele Facetten dieser traditionellen Nerdfigur gibt, die unsere Gegenwart eigentlich nicht mehr so gut beschreiben. Also wir haben schon angesprochen, erstmal natürlich, dass er männlich ist, aber es kommt noch hinzu, dass er eben eine sehr einzelgängerische Figur ist, eine sehr individualistische Figur ist, wohin gegenwärtig, würde ich sagen, und jetzt nochmal durch die Corona-Pandemie vielleicht verstärkt, eher das Kollektive, eher das Solidarische interessant ist. Also der Nerd ist auch zudem eine sehr, ja, sozial inkompetente Figur, eine unempathische Figur, was es ihn auch schwer macht, ja, in der Zeit relevant zu sein, die ja sich sehr auch für das, also für Sensibilität zum Beispiel interessiert. Also das sieht man erstmal, sie verliert so ein bisschen ihre Funktion eventuell. Und deswegen, ich glaube schon, also Figuren, die ich gerade dominant sehe in unserer Gesellschaft sind, oder Figurengruppen auch, die der Aktivisten, eine neue Konjunktur gibt es auch, des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftler und auch der Experten. Ob das aber jetzt nur zeitweise ist oder in welche Richtung das gehen kann, das weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, die Zuspitzung wird der Nerd zum alten weißen Mann, die habe ich gebracht, um erstmal zu zeigen, dass er hier vor großen Herausforderungen steht. Ja,
ja, und Nachfolger werden gesucht. Anne-Kathrin Koth, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute.
Danke Ihnen.
Und das Buch Nerds, eine Popkulturgeschichte von Anne-Kathrin Koth, das ist beim Verlag CH Beck erschienen.